dadurch, dass wir in den Lieferketten sind, sieht man dann immer sofort die Auswirkungen, weil die sind schon oft immens, weil das sind echt wichtige große Impact-Projekte, die hier generiert werden. Und die Emissionen von unseren Produkten, die wir konsumieren in Deutschland oder in Europa, die Emissionen sind einfach vor Ort in den Lieferketten. Die Scope-3-Emissionen sind die höchsten Emissionen, bis zu 70% im Prinzip, was in den Lieferketten passiert. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch unseren Teil tun, zu sagen, wie kann man hier helfen, das zu reduzieren, zu optimieren, anders zu denken, modernisieren, einfach genau diese neuen Prozesse irgendwie aufzustellen. Und
herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Closed Loop Fashion ist weit mehr als nur ein Beratungsunternehmen. Das wird sofort deutlich, wenn man sich mit Marina Schabun unterhält. Sie gehört zweifellos zu den führenden Vordenkerinnen auf dem Gebiet der nachhaltigen Mode und zirkulären Wirtschaft und treibt die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle mit Leidenschaft voran. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der nachhaltigen Modebranche bietet Closed Loop Fashion maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen, die Akteuren der Textil- und Bekleidungsindustrie helfen, den Übergang zu einer zirkulären und nachhaltigeren Wirtschaft zu verstehen, zu planen und umzusetzen. Der Ansatz des Unternehmens geht weit über Beratung hinaus. Vom Kapazitätsaufbau bis hin zur strategischen Planung, Kreation und Implementierung nachhaltiger Geschäftsprozesse wird hier alles auf praktischer und umsetzbarer Ebene geboten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Textilabfall. Closed Loop Fashion hat einen neuen Standard für Abfallmanagement entwickelt, der es ermöglicht, messbare Fortschritte bei der Reduktion von Abfällen und Emissionen zu erzielen. In unserem Gespräch gewährt Marina uns spannende Einblicke in ihre Impact-Projekte, die sie gemeinsam mit verschiedenen Stakeholdern umsetzt. Dabei betont sie immer wieder, wie wichtig es ist, eine neue Wertigkeit für Materialien zu schaffen. Nur so können wir echte Veränderungen bewirken. Wenn wir die Modeindustrie nachhaltig transformieren wollen, müssen wir unsere Denkweise, Designprozesse und Produktionsmethoden grundlegend neu überdenken. In dieser Episode erklärt Marina, warum dieser Wandel so notwendig ist und welche Schritte jetzt erforderlich sind, um ihn zu realisieren. Viel Spaß bei der Folge. Es wird ein echter Augenöffner.
Hallo Marina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass es geklappt hat und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast.
Hallo liebe Sabine, freut mich heute hier zu sein.
Ja, total gerne und wir fangen erstmal wieder mit einer Vorstellungsrunde an. Also du stellst dich erstmal vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, hi, Marina Schabun ist mein Name und ich bin die Gründerin von Closed Loop Fashion, ein in der Frankfurter Region basiertes nachhaltige Unternehmensberatung für textile Lieferketten zur Qualifizierung für Compliance und Nachhaltigkeits- und Kreislaufwirtschaftsthemen.
Sehr, sehr umfangreich auf jeden Fall. Vielleicht magst du erstmal auch erzählen, warum oder ja, weswegen du Closed Loop Fashion gegründet hast. Irgendwie, was war der Auslöser bei dir?
Ja, im Prinzip ist es mittlerweile offiziell das 14. Jahr. Vollzeit allerdings unterhalte ich Closed Loop Fashion erst seit 2018, also jetzt die letzten 6-7 Jahre. Und ursprünglich gegründet hatte ich es damals noch unter dem Namen Beyond Fashion, was vielleicht noch einigen geläufig ist. Ich persönlich komme ursprünglich von Brandseite im Nachhaltigkeitsmanagement, also in einem sehr frühen Zeitpunkt quasi im Nachhaltigkeitsthemen gearbeitet für Brands. Und meine Aufgabe war im Prinzip, in die Lieferketten zu fliegen, zu den Produktionsstätten vor Ort, und Nachhaltigkeitsthemen zu platzieren. Und wie wir alle wissen, zu dem damaligen Zeitpunkt war das einfach ein sehr, sehr neues Thema. Ne? Der Greenpeace Dirty Water Report kam erst raus und damit die ganze Bewegung zu Chemikalienmanagement, Wassermanagement, natürlich Sozialstandardthemen waren schon ein bisschen länger da. Dann war Rana Plaza, was nochmal viel mehr das Thema ins Center gebracht hat. Und ja, im Prinzip war ich nicht sehr glücklich mit meiner Aufgabe, nur Anforderungen in die Lieferketten zu bringen, aber wenig die Möglichkeit haben zu unterstützen, während wir natürlich schon irgendwie sehr advanced waren in Deutschland oder Europa mit dem Thema oder zumindest hier die ganze Diskussion fokussiert war, ne, sah das einfach etwas anders aus in den Lieferketten und dann solche neuen Themen zu platzieren, ohne eigentlich wirklich die Möglichkeit haben, richtig zu helfen. Ich würde sagen, das war für mich so der Auslöser, Closed Loop Fashion oder damals Beyond Fashion zu gründen und zu sagen, unser Fokus ist die im Prinzip alle Stakeholder in den Lieferketten und zur Unterstützung, wie man seine eigene Nachhaltigkeitsmission als produzierendes Unternehmen quasi findet und wie das aussehen kann.
Das macht ja auch irgendwie viel, viel mehr Sinn, ne? Also das ist ja immer dieses Ding so, ach, da kommen die aus dem Westen, kommen dann nach Asien und meinen dann so, jetzt erklären wir euch mal die Welt, wie das hier so funktioniert und hauen dann wieder ab und dann stehen die Lieferanten da vor den Aufgaben und wissen gar nicht irgendwie, was sie richtig tun sollen, beziehungsweise es wird dann auch nicht weiter begleitet und das ist halt dann auch einfach so schade. Man hinterlässt einen Haufen Arbeit eigentlich und hofft dann irgendwie, ja, dass es sich dann von selbst alles erledigt und sagt, ja, ich habe ja meine Arbeit damit getan. Ne?
Ja, richtig.
Und welchen Service bietet ihr bei Closed Loop Fashion denn genau an?
Da kannst
du ja einfach mal. Ich weiß, es ist ganz viel, aber versuche es mal damit zu erklären.
Ja, wenn man ein bisschen zurückgeht, gerade zu meiner Einleitung, ja, dann war natürlich damals das so sehr klassisches Compliance-Arbeit und man hat ja noch ganz einfach von CSA gesprochen. Heute ist es ja so ein Riesenapparat an Anforderungen im Prinzip, die wir vor allem in unsere Lieferketten haben mit Scope 3 Emissionskalkulierung und jede Art von Zertifizierung und dann natürlich alles von Sozialstandards, Umweltstandards und so weiter und dann noch viel weiter, dass natürlich Unternehmen eigene Nachhaltigkeitsziele haben und engagiert in Multi-Stakeholder-Projekten aktiv sind und so weiter. Das heißt, unsere Arbeit ist auch sehr divers. Also im Prinzip haben wir das momentan geclustert, so ein bisschen grob in diverse Service-Pakete. Das fängt an von nachhaltigem Business Development, also das ein bisschen so das Kreieren von Roadmaps oder Risikominimierungsszenarien für Fabriken in allen Lieferkettenstufen. Dann sehr klassisch nachhaltiges Lieferkettenmanagement, das haben wir auch noch. Wir haben im Team Auditoren im Prinzip für alle Standards, die man sich erdenken kann in der Industrie. Das heißt, wir machen keinen Audits natürlich, weil wir sind keine zertifizierte Partei, sondern wir machen im Prinzip Pre-Assessments. Das heißt, wenn eine Fabrik gerne auditiert werden möchte für einen Standard, dann kommen wir vorher vor Ort und schauen gegen den Standard, wie weit seid ihr eigentlich mit der Umsetzung, dass ihr auditiert und zertifiziert werden könnt und helfen dann quasi bei der Implementierungsphase sich richtig aufzustellen. Dann würde ich sagen, das nächste Arbeitspaket ist, was momentan am meisten gefragt ist, ist alles rund um die Kreislaufwirtschaft. Wie wir wissen, ist das ein gigantisches Thema. Und wir haben vor einigen Jahren einen eigenen Abfallmanagement-Standard entwickelt, Textile Waste Management bei CLF. Das ist momentan in der Industrie immer noch der einzig verfügbare Standard weltweit, der sehr, sehr viel angefragt wird. Also im Moment qualifizieren wir, ich würde sagen, 100 bis 150 Fabriken pro Jahr mit diesem Standard. Und dann darüber hinaus natürlich, sobald man das Abfallmanagement etabliert hat, harmonisiert und standardisiert, dann schauen wir in die Abfallmengen und schauen, wie wir die quasi in einem lokalen Recycling-Ecosystem zurückbringen können oder so ein Recycling-Ecosystem aufbauen können oder natürlich dann auch im globalen Kontext, weil nicht jedes Land hat alle Lieferketten vor Ort. Das nennt man heutzutage ja ein bisschen fancy circular supply chains. Also das ist ein sehr großes Thema von uns, wie man quasi im Multi-Stakeholder-Approach dieser kreislauffähigen Lieferketten aufbauen kann. Das heißt, der Post-Industrial Waste, der Produktionsabfall wie man den quasi hochwertig zurückführen kann. Und das ist, würde ich sagen, was wir am allermeisten momentan tun. Wir planen sehr viel Feedstock-Sourcing für einige der großen Recycler, die momentan ja in die Skalierungsphase gehen, immer bezogen auf Post-Industrial Waste, sollte ich vielleicht dazu sagen. Und das letzte Service-Paket sozusagen ist super wichtig, weil, wie wir alle wissen, die Entscheidung, ob ein Produkt recycelbar ist, fällt im Design. Und das heißt, wir helfen auch sehr viel mit Design for Circularity and Recyclability. Das heißt, Produkte nochmal anders anzugucken, anders zu denken. Wie könnte After-Use oder natürlich dann eine mögliche Recycling-Prozedur aussehen, wenn das Produkt divers gestaltet ist, ja.
Ja, Wahnsinn. Das ist sehr, sehr umfangreich, Marina. Sag mal, wie groß ist denn euer Team denn eigentlich oder dein Team?
Ja.
Wie viele Mitarbeiter?
Genau, im Moment sind wir 17 Leute platziert in diversen Ländern. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich glaube, wir sind in 7 verschiedenen Ländern momentan, ja.
Oh, okay. Ja. Also dann teilweise wahrscheinlich gleich in den Produktionsländern auch.
Genau,
vor Ort.
Genau. Wir haben 3 Personen in Nordafrika zum Beispiel, diverse Personen im Großraum Asien, Süd- und Südostasien und dann natürlich Kernkompetenz in Deutschland und Zentraleuropa, ja.
Ja, ja. Genau. Du bist ja auch gar nicht in Deutschland, ne? Du bist in Indonesien. Weil eben waren nämlich auch so ein paar Vögelgezwitscher,
ja,
Laute
oh
im Hintergrund. nein, alles gut.
ja, im Prinzip genau pendle ich sehr, sehr viel zwischen den Ländern. Also ich versuche immer sehr viel hands-on mit in den Projekten dabei zu sein. Das ist mir super wichtig, da ich momentan im Prinzip die Hauptperson ist, die Konzepte schreibt. Und ich finde, wenn man nicht selber vor Ort ist und sieht, was sind die Probleme, was sagen die Leute, was ist deren Feedback, was ist benötigt, dann kann man einfach keine realistischen Konzepte schreiben. Das heißt, ich selber bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich würde sagen, 6-7 Monate im Jahr vor Ort in den verschiedenen Ländern, wo wir arbeiten und pendel quasi zwischen Deutschland, Indien und Indonesien momentan für den Wohnsitz.
Ja, nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Klar, wenn du nicht direkt vor Ort bist, kriegst du das ja gar nicht richtig mit, was dort passiert und wo man vielleicht ansetzen kann einfach. Ne?
Ja.
Und sag mal, was muss man mitbringen, wenn man bei euch im Team vielleicht auch mitarbeiten möchte?
Ja.
Wo schaut ihr da, was für eine Qualifikation haben die meisten bei euch?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall braucht man Passion für unsere Industrie, für die Textilindustrie und vor allem für das Thema Nachhaltigkeit. Also für mich ist im Prinzip wichtig, wenn wir die Gespräche vorab führen, dass jemand auch im Privatleben nachhaltige Werte lebt, weil es anderweitig sehr, sehr schwierig ist, nachhaltige Werte in die Arbeit zu bringen und dann quasi, wie man so schön sagt, 9-to-5, drop the pen und lebt ein ganz anderes Leben. Das funktioniert nicht so gut. Das heißt, die meisten Leute sind eigentlich sehr aktiv, auch anderweitig engagiert in Nachhaltigkeitsinitiativen, Projekten, teilweise mit eigenen kleinen Unternehmen, mit Brands und so weiter, also wo sie auch wirklich das Thema Nachhaltigkeit leben. Und im Prinzip vom Bildungshintergrund würde ich sagen, Ingenieurswissen ist sehr, sehr gut, Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltmanagement und ja am besten diverse Jahre Erfahrung in Lieferketten, da wir ja sehr, sehr viel Assessments machen oder vor Ort arbeiten, dass man wirklich die Prozesse und die Technologien versteht, um dann auch wirklich adäquat helfen zu können, ja.
Und mit welchen Unternehmen arbeitet ihr so zusammen? Habt ihr da auch bestimmte Auswahlkriterien, dass ihr sagt, okay, also wir möchten gerne jedem Unternehmen helfen, aber bei dem Unternehmen, da sehen wir jetzt wirklich keine Chance oder keine Möglichkeiten, dass die weiterkommen.
Ja.
Oder sagt ihr, nee, klar, wir nehmen alle, weil es ist eure Aufgabe, allen zu helfen, in eine nachhaltigere Produktion einzusteigen.
Ja. Also es ist tatsächlich noch nicht passiert, zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir jemanden abgelehnt haben. Wir, glaube ich, sind ganz froh, dass wir immer ganz schöne Kunden bekommen, die wirklich super engagiert sind. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du hier nennst. Im Prinzip das Engagement des Top-Management ist super wichtig. Also das Top-Management muss wirklich die Anweisung in seine Teams geben. Das hat Priorität für uns. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein Projekt, wo ihr bestimmte Zeit oder Budget zur Verfügung stellen müsst, wollt, sollt. Andernfalls ist es super schwierig. Also wenn jemand einen adressiert und sagt, wir wollen das nur machen, weil wir müssen das irgendwie in unserem CSR-Report platzieren oder zu unseren Kunden kommunizieren, aber im Prinzip haben wir keine Unterstützung, ist fast unmöglich, dann ein Projekt mit Impact umzusetzen, ja.
Ja, das glaube ich. Das ist ja eigentlich auch mal das Thema, ne? Es muss von oben auch wirklich gelebt werden.
Richtig.
Und nicht nur in die einzelnen Abteilungen so reingestreut werden, weil dann kommen die tatsächlich auch nicht weiter. Wo du gerade CSR-Report einmal so als Schlagwort reingebracht hast, habt ihr was gemerkt mit den ganzen Regularien und Gesetzen, die jetzt so in der Pipeline sind, dass sich bei euch da auch was verändert hat, auch gerade Richtung Kreislaufwirtschaftsmodelle?
Ja. Ich würde sagen, nein, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist momentan ein großes Thema für Brands, ne, die natürlich vor allem in Europa platziert sind. Das heißt, es sie direkt betrifft und die dafür Strukturen aufbauen müssen, wie sie dann Berichterstattung gestalten oder Daten erfassen. Aber ne, und diese Information wird natürlich weitergegeben in die Lieferketten. Da kommt was wie ein digitaler Produktpass oder entsprechend andere Anforderungen. Aber da es ja gar keine konkret definiertes Format momentan gibt, wie das aussieht, ist das quasi ein Thema, wo die Lieferkettenpartner manchmal zu uns sagen, hast du schon was gehört? Weißt du schon, wann es kommt? Und dann sagt man, ja, das ist ja noch alles im Prinzip so in der Ausarbeitung. Das heißt, das hat nicht sehr viel geändert. Wo wir sehen, und ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich im Gespräch auch nochmal wieder hin zurück, was wir sehen, was einen Impact hat, ist der Waste Directive. Ne, was ja auch Teil des European Union Action Plan ist, der ja schon Änderungen vorgenommen hat. Und das betrifft natürlich sehr unser Thema, weil Abfallströme dadurch limitiert wurden, wie sie zirkulieren können oder wie sie vorher zirkuliert haben. Und wie wir alle wissen, hat sich ja über die letzten Jahrzehnte eine Struktur aufgebaut zu Abfallströmen weltweit, was von wo nach wo geht, wo gehandhabt wird, wo weiterverarbeitet wird. Und natürlich, das hat ziemlich viel disrupted, würde ich sagen, und Chaos generiert für sehr, sehr viele Parteien, die wir kennen, die in dem Bereich wirklich aktiv arbeiten, ja.
Und daraus resultieren hattet ihr dann wahrscheinlich auch euren speziellen Standard entwickelt, ne?
Ja, den Standard im Prinzip, der ist jetzt schon eine ganze Zeit lang da, bevor das Thema sehr groß wurde, weil wie ich genannt habe, machen wir viel diese Assessments. Und in den Assessments siehst du im Prinzip, Fabriken, die haben ja die kleinste Marge in dem ganzen Prozess. Das heißt, die sind normalerweise super effizient mit ihren Kosten und mit Ressourcen. Das heißt, die schalten die Lampen aus, ne? Oder da wird keine überschüssige Elektrizität verbraucht oder irgendwas. Das heißt, Ressourcenmanagement ist immer sehr, sehr gut. Wenn wir in die Abfallströme in Fabriken gucken, Plastik und Paper, Cardboard und all diese Sachen werden immer super gut gemanagt, weil die in fast allen Ländern einen Wert haben. Aber das Einzige, was wir immer gesehen haben, was nicht gemanagt wurde, waren die textilen Abfälle. Aber die sind ja teilweise in gigantischen Mengen. Also wir haben Fabriken, mit denen wir arbeiten, die haben bis zu 600 Tonnen textilen Abfall im Monat. Und das muss man sich mal vorstellen, welche Mengen man da hat. Und dann werden die nicht ordentlich gemanagt, die gehen in Landfilling, die werden verbrannt. Und das ist so ein bisschen, wo wir gesagt haben, hey, wir sind vor Ort, wir sehen das Thema, was können wir machen? Und haben im Prinzip diesen Standard für uns kreiert aus unseren eigenen Anforderungen, wo wir im Prinzip Compliance-Themen aus vielen verschiedenen Standards gezogen haben, die wir wichtig finden, unter anderem auch für GRS, für HICFEM, natürlich mittlerweile updated auf die letzte Version, also die Themen, die adressieren zu Waste Flow, und haben aber auch Maßnahmen mit eingeführt wie Risk Management, Verifizierung, wo die Abfälle hingehen und warum, wie man die quasi anderweitig adressieren und platzieren kann, aber auch Standard Operation Procedures, dass man wirklich standardisierte Prozesse in den Fabriken hat. Wer ist zuständig für Abfall? Sind die Leute trainiert? Wissen die, wie man die separiert, wie man die labelt, wie man die monitort, dass man Daily Records hat und so weiter. Also einfach alles zu dem Thema erfasst. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, was schon eine ganze Zeit lang, ganz einige Jahre, im Prinzip sieben Jahre, die wir gearbeitet haben und lange pilotiert haben, bis wir jetzt sagen können, der Standard ist wirklich rund und ganzheitlich und ist einfach ein sehr, sehr guter Standard, der wirklich unterstützt und hilft, diese kreislauffähigen Lieferketten zu bauen, ja.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, klingt super spannend. Also ich glaube, das Thema ist halt wirklich Abfall generell einfach so in Vergessenheit geraten oder wurde völlig ignoriert. Und ich glaube, das ist alles jetzt erst so in den letzten Jahren wirklich so aufgekommen mit den Bildern in der Wüste, in der Atacama-Wüste, wo man die ganzen Textilmüllreste gesehen hat, wo man dann gesehen hat, oh, okay, da ist irgendwie was, wie kommt das denn da hin und wo kommt das denn her?
Ja.
Ich glaube, da hat sich vorher halt nie jemand wirklich Gedanken großartig gemacht. Aber es gehört natürlich, wie du sagst, zum Kreislaufsystem dazu.
Ja.
Und ist absolut wichtig. Also, ja, finde ich richtig spannend. Also, aber der Standard ist so noch gar nicht. Ich meine, können wir ja jetzt mit dem Podcast auch ein bisschen Werbung dafür machen. Weil ich kannte ihn tatsächlich auch nicht. Also, ich kenne auch viele Standards, aber der war mir tatsächlich auch noch gar nicht so bekannt.
Im Prinzip den Standard platzieren wir etwas anders als zum Beispiel offizielle Zertifizierung. Also wir sagen auch, wir zertifizieren nicht, weil, wie gesagt, wir alle kommen aus dieser Auditorenarbeit ursprünglich und der klassischen Compliance-Arbeit. Und was du siehst in diesen Zertifizierungen ist, die werden ja immer auditiert durch Drittparteien. Und dieses System ist sehr korrupt. In sehr, sehr vielen Ländern findest du Fabriken, die haben Zertifizierungen, die sie nicht haben können. Die haben nicht mal eine Water Treatment Plant, haben aber eine bestimmte Zertifizierung für Wassermanagement. Ne? Und solche Themen. Und für mich war wichtig, wenn wir einen Standard kreieren, dass wir den selber prüfen. Ich möchte nicht, dass das eine Drittpartei macht, wo wir die Kontrolle darüber verlieren, wie die Qualität ist. Sehr, sehr viele Leute treten jetzt zurück oder Brands, die zu uns sagen, bestimmte Standards tun sie überhaupt nicht mehr nutzen, weil es bringt eigentlich gar nicht nichts, ist wirklich glaubwürdig verifiziert sozusagen. Also ne, es ist eigentlich nur unnötige Arbeit oder Kostenpunkte. Und ich möchte nicht, dass wir zu dem Punkt kommen. Es ist besser, dass wir dann nur eine bestimmte Anzahl von Fabriken jedes Jahr qualifizieren können, aber können garantieren, dass alles unter unserer Kontrolle und Qualität ist, weil wir auch nicht sagen, das ist ein Audit oder ein Standard, sondern wir sagen, es ist ein Assessment und ein Corrective Action Plan, den wir zur Verfügung stellen. Und dann bleiben wir auch mit den Fabriken über eine ganze Zeit, um die quasi zu unterstützen in der Implementierung, weil das ist ja für uns das Wichtige ist, dass dieser Abfall nachher gemanagt ist und dass es dafür gute Prozesse gibt.
Genau, was ich dich dazu nämlich dann noch fragen wollte, was siehst du denn noch an innovativen Modellen, die zum Recycle-Prozess oder zur Kreislaufwirtschaft also helfen oder das unterstützen? Habt ihr da noch irgendwelche bestimmten Prozesse, Modelle, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich sinnvoll und das wird auf jeden Fall langfristig auch helfen?
Sabine, das ist so eine wichtige Frage und ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema, wo wir gerade stehen, dass wir es eigentlich nicht wissen, was die Antwort ist, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Weil im Prinzip die Recyclingindustrie, die so besteht, wie sie momentan besteht, wie wir alle wissen, hat seit Jahrzehnten so bestanden und funktioniert. Und das ist aber eine Recyclingindustrie, die im Prinzip mit Low Value arbeitet, ne? Die hat die Abfälle benutzt, um Kosten weiter reduzieren zu können, weil in vielen Ländern diese Abfallströme, diese Abfallmengen kostengünstig oder sogar für umsonst zur Verfügung gestellt werden, weil natürlich viele Fabriken gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das heißt, so hat sich diese Recyclingindustrie gebildet und das ist ja vor allem mechanisches Recycling. Das heißt, auch die Qualität, die dabei rauskommt, ist ja momentan kategorisiert als ein Downcycling, ist eigentlich nicht so ein schöner Begriff, weil natürlich ist es weiterverarbeitet, aber diese Fasern gehen ja dann in Anwendungen wie Füllmaterialien, Insulation im Automotivbereich und so weiter. Das heißt, wir haben eine gut funktionierende Recyclingindustrie. Wo wir ja momentan hinwollen mit dem Gedanken an Kreislaufwirtschaft, ist, dass wir in höherwertige Recycling-Technologien investieren und diese Infrastrukturen dafür aufbauen. Das heißt, wovon ja momentan jeder spricht als Innovation, ist das chemische Recycling. Und im Moment, wie wir alle wissen, gibt es für chemisches Recycling noch keine skalierte Lösung, die als Businessmodell nachweisbar funktioniert, weil natürlich alle erst im von der Pilotphase in die Skalierphase momentan gehen, größere Fabriken bauen, ihre kommerziellen Fabriken zum ersten Mal bauen und sehr, sehr viel Investment in den Aufbau von chemischem Recycling geht sehr viel und dann ist natürlich die Frage im mechanischen Recycling, so wie die Infrastruktur momentan funktioniert, arbeiten wir mit Low-Cost, ne, die Technologie ist Low-Cost, Input-Materialien sind Low-Cost, wir brauchen nicht viel Arbeitskraft, du brauchst nicht weiter irgendwie Wasser oder Chemikalien, du brauchst ein bisschen Energie. Also die Kostenpunkte sind sehr reduziert. Wie sieht es aus mit chemischem Recycling, wenn das skaliert werden soll? Und wir kennen ja bisher nur das Beispiel von Renewcell, die quasi in die Skalierphase gegangen sind, im größeren Maßstab. Und was so nicht funktioniert hat, wovon wir alle in der Industrie ja sehr, sehr viele Learnings ziehen können, weil das sehr, sehr viele verschiedene Punkte waren, die so zusammengekommen sind, warum natürlich dann das so zum Ende oder vorläufigen Ende gekommen ist. Aber ja, im Prinzip, wie sieht unsere Zukunft aus in der Industrie mit Recycling, mit höherwertigem Recycling? Ist das wirklich kostenmäßig machbar, vom Investment machbar? Ist das jemals break-even? Sind diese Abfallströme so aufbaubar mit diesen gigantischen Mengen, die dafür gebraucht werden, ne, dass du kontinuierlich sichern kannst, dass so viel Abfall vorliegt, dass du quasi deine Maschinen operieren kannst. Und es wird auf jeden Fall super spannend die nächsten Jahre. Ich glaube, die nächsten Fabriken gehen ja dieses, nächstes, übernächstes Jahr alle in Kraft langsam und dann werden wir natürlich so über die Jahre sehen können, was funktioniert, was nicht. Ja, aber es ist ein Turning Point im Prinzip momentan. Auch ganz spannend, ja.
Ja, ist es auch. Ich hatte ja Anfang des Jahres, weiß nicht, ob du die Folge vielleicht gehört hast, mit Turns, so kleinem Startup, ja, eine Podcast-Folge gemacht. Und ja, die sind ja recht aktiv dabei, halt wirklich neue Garne zu entwickeln oder Ware zu recyceln, woraus dann neue Garne entstehen. Aber die sagen dann halt auch, ja, das Problem ist dann momentan immer noch, dass es teilweise dann zu teuer ist. Also für die Unternehmen, die dann sagen, ja, gut, hat für mich jetzt keinen Mehrwert, weil es ist ein teures Garn, somit habe ich dann wieder ein teures Produkt. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine Krux dann wieder. Ja. Sagt, ja, es gibt Methoden, aber ja, investiert doch ruhig da drin. Wenn es noch am Anfang ist und noch zu teuer ist, ja, okay, aber wir müssen ja damit weiterarbeiten.
Ja.
Wie du schon sagst, es muss skaliert werden. Und irgendjemand muss ja anfangen. Und natürlich ist die Vorarbeit erstmal ein bisschen aufwendiger, als wenn wir da jetzt schon einige Jahre dran gearbeitet haben. Ne? Also das ist halt auf echt schwierig. Fall. Also ich denke auch, es ist viel in der Pipeline, aber auch da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis das alles umgesetzt wird. Ja. Zeit, ja, Zeit haben wir nicht wirklich, aber
ja, irgendwie. Ich würde sagen, die Output-Materialien sind momentan irgendwo 3 bis 10 Mal so hoch die Marge wie quasi deren Virgin Counterpart. Und das ist natürlich, wie wir wissen, die Industrie ist so kostensensibel. Und ja, da muss man entweder im Premium-Markt platziert sein, Premium-Segment, oder wirklich jemanden haben, der committed dazu mit den Preisen und es so an Kunden weitergeben kann oder selber deckelt für ne, die Zwischenzeit sozusagen. Also das, wie gesagt, hatten wir auch vorher drüber gesprochen mit den Fabriken. Hier ist es genauso mit den Brands, wo man dann vom Top-Management im Prinzip das Engagement bräuchte oder sagt, das ist uns wichtig und hier unterstützen wir und tun unseren Teil. Ja.
Und was müssen denn die Unternehmen noch mitbringen, wenn die jetzt bei euch ein Projekt starten wollen? Inwiefern sind die dann involviert, engagiert, sind die auch dann öfter vor Ort oder wie ja, bringt ihr die mit ein?
Ja, ich würde sagen, die meisten finden uns irgendwie über Hörensagen sozusagen, dass jemand ne, dann in Bangladesch oder Pakistan oder irgendwo, wo wir ein anderes Projekt hatten, dann miteinander sprechen und dann sagen, oh, das ist ja super interessant und kontaktieren uns. Und meistens sind das dann wirklich Fabriken oder Stakeholder, die schon, also wir arbeiten auch viel mit dem öffentlichen Sektor. Viele der Projekte sind so gefördert dann auch. wo entweder Projektideen oder Ziele vorliegen oder jemand wirklich Engagement hat und aber nicht weiß, nicht das Know-how hat, maybe, wie kann ich etwas umsetzen und sich dann quasi professionelle Unterstützung dazu zieht, ja.
Und begleiten die euch dann die ganze Zeit auch bei dem Projekt oder geben die es, also ich wollte so vom Prinzip her verstehen, oder geben sie alles ab an euch, dass ihr euch dann drum kümmert oder sagt ihr, nee, also ihr kommt jetzt mal hier schön mit, die Arbeit müsst ihr auch mit erledigen.
Ja.
Wie könnt ihr da die Unternehmen so ein bisschen dann mit einbeziehen in die Aufgaben?
Normalerweise sind die Unternehmen extrem intensiv einbezogen. Das heißt, das müssen wir auch vorher klar machen, dass das, ne, wir kalkulieren dann, wie viel Arbeitsaufwand ist das für euch und welche Personen müsstet ihr dafür abstellen, dass wir das wirklich so leisten können, weil ja die meisten Projekte dann wirklich Implementierungsprojekte vor Ort in deren Fabriken oder Infrastrukturen sind, das wäre gar nicht möglich, dass wir das ohne deren aktive Unterstützung machen. Und niemand kennt seine Prozesse besser als natürlich die Firma selbst. Und ja, oft haben die Mitarbeiter auch so tolle Ideen schon selber, die super viel helfen dann, dass man in bestimmte Richtungen geht, in die man vielleicht so gar nicht gedacht hat. Also die Unterstützung ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, ja.
Also braucht ihr eigentlich auch gar nicht mehr groß Aufklärungsarbeit leisten, wenn ich das so verstehe. Eigentlich kommen die Unternehmen zu euch, die schon davon überzeugt sind, okay, wir wollen was ändern bei uns in der Lieferkette, bei den Lieferanten. Also da müsst ihr nicht mehr sagen, so kommt, bei euch sieht das jetzt so und so aus, das ist wirklich nicht vorzeigewürdig. Also da habt ihr eigentlich schon immer die guten, sag ich mal, die guten Beispiele wirklich, die sich bei euch damit einbringen.
Ja, wenn man sagt gute Beispiele, würde ich sagen, dadurch, dass die letzten 10, 15 Jahre extrem aktiv, vor allem von Brands gesteuert, Compliance-Arbeit geleistet wurde und so viele Standards und Zertifizierungen im Markt sind, fast alle Fabriken, die für den Export, für den internationalen Markt arbeiten, sind meist in sehr, sehr gutem Zustand heutzutage oder haben auch Nachhaltigkeitsteams, CSR-Compliance-Teams, also wirklich Leute, die das auch in ihrer Ausbildung haben. Das hat sich auf jeden Fall immens geändert. Das heißt, die fangen nicht von null an. Anders sieht es für uns aus, wenn wir im lokalen Markt arbeiten oder für Brands, die quasi im lokalen oder im asiatischen Raum arbeiten oder im afrikanischen Raum. Das heißt, wenn jetzt jemand in Indonesien für den japanischen Markt produziert und so weiter, also wo quasi jetzt nicht unbedingt die Standards und Regulierungen, die wir aus Europa heraus adressieren, nicht vorliegen. Und da sieht man, was wir im Prinzip nach europäischen Richtlinien als Verstöße definieren würden, noch sehr häufig, ja.
Ja, okay, gut. Das war mir auch gar nicht klar, dass ihr da auch tatsächlich Kunden habt, die dann auf euch zukommen.
Ja.
Hast du gerade irgendwie so ein Lieblingsprojekt oder wo du sagst so, oh, das macht jetzt gerade richtig viel Spaß oder das habt ihr gerade schon umgesetzt oder so?
Ein Lieblingsprojekt, oh Gott, ja, viele, viele.
Ja, wahrscheinlich hast du ganz viele, ja, genau.
Ja, das ist das Schöne an unserer Arbeit, es ist immer projektbezogen und jedes Projekt ist irgendwie so in sich eine tolle Sache, wo man wirklich Spaß hat, dran zu arbeiten. Vielleicht, um ein bisschen Beispiele auch zu geben an Projekten, wie das aussehen kann. Ein Projekt, was wir jetzt gerade in Pakistan haben, ist mehr für Humanitarian Aid, das heißt im Bereich Entwicklungshilfe, wo wir in Zelte und Decken gucken, die quasi in die Flüchtlingscamps gehen. Und die Decken, wir haben 2 Jahre lang an der Überarbeitung der Decken gearbeitet. Die Decken sind reines Polyester, haben Füllmaterial, weil natürlich je nachdem, ob die in kalten oder heißen Regionen eingesetzt werden, brauchen die andere Performance Properties. Was wir gemacht haben, ist in Pakistan mit sehr vielen Fabriken zu kooperieren, deren Abfälle zu sammeln von der Deckenproduktion und dann diese Abfälle aufzuarbeiten in verschiedenen Recycling-Technologien. Einmal in die Isolierung, in die High-Thermal-Isolierung, die dann ins Füllmaterial in die Decke geht, aber auch in die Filamente für das Gestrick, was außenrum ist, und haben im Prinzip, wir haben eine Lifecycle Assessment Kalkulation vorher und nachher gemacht und haben so geschafft, den Fußabdruck des Produktes um 67% zu reduzieren. Und mittlerweile sind über 500.000 dieser Decken nach Gaza und in andere Regionen geliefert worden. Und das ist natürlich wichtig, weil gerade dieser Bereich Humanitarian Aid jedes Jahr extrem wächst. Und letztes Jahr haben wir dann die Herausforderung aufgenommen, in die Zelte zu schauen. Und Zelte haben zwischen 80 bis 100 verschiedene Komponenten. Also dagegen war die Decke ein leichtes Spiel. Und natürlich jetzt zu schauen, wie bringt man Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit in so ein komplexes Produkt, was auch von allen die allerhöchste Emission hat. Und diese Zelte, man muss wissen dazu, in dem Flüchtlingslager-Kontext aus Hygienegründen, wenn jetzt eine Familie so ein Zelt benutzt hat für eine Woche und dann weiterzieht, wird dieses Zelt verbrannt. Und dann wird das nächste Zelt aufgestellt. Ne? Das heißt, du weißt nicht, ob dieses Zelt eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr im Einsatz ist. Und es hat so viele Komponenten, die können aber noch total hochwertig in dem Moment sein. Und was wir hier ein bisschen mehr gemacht haben, ist, wir haben auch die Abfallströme angeguckt. Wir haben auch Abfälle in Tarpaulin zurückgeführt. Ein Tarpaulin ist ein sehr essentieller Teil des Zeltes. Wir haben aber hier ganz viel auf dieses letzte Arbeitspaket oder Servicepaket, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Fokus gesetzt, und zwar das Design for Recyclability und Circularity. Und hier haben wir sehr viel gearbeitet mit Design for Disassembly, das heißt zu gucken, wo können wir Teile so kreieren in der Designphase schon, dass sie abnehmbar sind im Flüchtlingslager-Kontext. Das heißt, der Boden eines Zeltes kann zum Beispiel ein Duschvorhang werden, oder ein Sonnenschutz oder Shading, oder auch, was wir haben sehr viele Interviews mit Flüchtlingen geführt, haben zum Beispiel gehört, dass sie finden, sie haben sehr wenig Privatsphäre, ne, das heißt, es könnten auch so Raumteiler werden und einfach die Produkte schon ein bisschen anders denken, um sie langlebiger zu machen und dann das Thema Abfall und Recycling und Reuse ein bisschen anders in das Produkt zu bringen. Das ist ein Projekt, wo ich sehr stolz drauf bin, weil ich finde, das hat doppelt Impact, ne, weil man in diesem Purpose-Bereich arbeitet und dann auch noch Purpose in das Produkt bringt. Ein anderes Projekt, wo ich jetzt gerade aus Pakistan zurückgekommen bin, was wir ganz neu gestartet haben, ist das Decoloring, das Bleichen von textilen Abfällen, was in sehr vielen Ländern praktiziert wird, vor allem mit Baumwollabfällen oder gemischten Materialien, ist, dass diese quasi gebleicht werden, bis sie weiß sind und dann aufgearbeitet werden in Fasern für Recycling. Und dieses Decoloring wird oft in sehr, wie soll ich sagen, altmodischen Methoden quasi praktiziert, die sehr, sehr, sehr wasserintensiv sind und vor allem in Regionen durchgeführt werden, die vielleicht gar nicht viel Grundwasser haben. Und dann wird das Wasser quasi in großen Mengen verwendet und geht in die Umwelt mit den Chemikalien, also auch nicht recycelt und verschmutzt auch noch die Umwelt. Und hier ist, wo wir momentan reinschauen, ist, es sind 150 von diesen Fabriken, die wir in dem Projekt haben, die das Decoloring machen. Das sind immense Mengen an Wasser, von denen wir hier sprechen. Und zu schauen, wie zum einen kann man das Wasser reduzieren im Prozess. Also gibt es da modernere Technologien für das Bleichen. Und das Wasser, wie können wir das recyceln oder zurückführen? Die Chemikalien, die eingesetzt werden, können die rausgefiltert werden? Kann das Wasser wiederverwendet werden? Und wie kann man einfach hier optimieren? Das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiges Beispielprojekt, in dem wir momentan arbeiten.
Das sind tolle Projekte, ja. Hat man, glaube ich, so dann gar nicht irgendwie, also das mit den Decken und Hygiene und das sind Sachen, wo man, glaube ich, gar nicht so im ersten Moment dran denkt, wenn du so erzählst, was für Konzepte ihr so anbietet oder welchen Service ihr anbietet. Das klingt echt super spannend. Und gibt es sonst irgendwelche Partnerschaften oder Organisationen oder Projekte auch, wo du sagst, oh, das würde ich wirklich gerne mal umsetzen, aber wir haben noch nicht den passenden Partner dazu gefunden, dann könnten wir jetzt auch so einen kleinen Aufruf mal starten, wo du irgendwie so ein Wunschprojekt hast, wo du sagst, oh, das wäre jetzt auch mal wirklich spannend,
da jemanden zu haben. Vor dieser Frage stehe ich permanent. Also, okay. Weil es ist tatsächlich fast jedes Mal die Frage, wie wird ein Projekt finanziert? Und sehr, 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 wirklich der Großteil unserer Projekte ist durch Fördergelder, durch verschiedene, Foundations, Es fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, Entschuldigung. Stiftung. Ne, durch Stiftungen finanziert zum Beispiel oder dann durch öffentliche Einrichtungen, ne, oder wie bei uns jetzt in Deutschland, dann über das Bundesministerium Gelder, die dann an die GEZ oder DEG gehen, die viel unserer Projekte finanziell unterstützen. Ja, im Prinzip, wir kreieren diese Projekte, entweder kreieren wir die, weil wir irgendetwas selbst erkannt haben vor Ort und denken, das ist ein wirklich wichtiges Projekt, und schreiben das Konzept und pitchen das dann zu diversen Fördertöpfen und finden dann die richtigen Partner. Oder es kommt jemand zu uns und sagt, ich habe diese Idee, und entweder hat diese Person oder diese Einrichtung dann genügend Geld schon zur Verfügung, oder wir versuchen dann auch finanziell Unterstützung zu finden, und so funktioniert das ganz gut. Und das ist auch ein wichtiges Modell für mich, weil Nachhaltigkeit sollte für jeden machbar sein, und auch wenn man vielleicht nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, und wir können das auch nicht immer erwarten, vor allem in je nachdem, in welchen Schritten der Lieferkette jemand ist, wenn das ein Waste-Händler ist oder vielleicht ein mechanischer Recycler und so weiter, die haben nicht immer gerade die finanziellen Möglichkeiten, da großstilig was umzusetzen. Und ja, bisher war das immer ganz gut, dass man da auf jeden Fall diverse Fördertöpfe zur Verfügung hat, die man dann anzapfen kann, ja.
Ja, klingt auf jeden Fall gerecht, und das stimmt wohl. Ich glaube, da denkt man auch ganz, ganz wenig dran. Sowieso hat man oft ja nur den Blick auf die sozusagen Tier-1-Level, also auf die Produzenten, die die Produkte dann produzieren, was dann in der Lieferkette noch weiter passiert oder wer daran noch beteiligt ist, alles. Das wissen ja wirklich tatsächlich die wenigsten.
Ja.
Und dass da die finanziellen Mittel dann nicht so groß sind, das vergisst man, glaube ich, auch ganz gerne mal. Und das ist natürlich dann ganz toll, wenn man wirklich auch mal da in der Lieferkette schaut, wie man da weiterhelfen kann, weil das ist ja der Ursprung. Also da fängt es ja irgendwie an, und man kann ja nicht am Schwanzende sozusagen ansetzen. Man muss ja wirklich bei der Basis anfangen.
Ja, da sind natürlich auch Phasen wie jetzt gerade, wirtschaftliche Phasen in Deutschland, sehr, sehr schwierig, ne, weil wie das dann leider immer so gehandhabt wird, werden dann genau diese Fördertöpfe reduziert, eliminiert oder lokalisiert in andere Fokusthemen, die dann Priorität bekommen. Und ja, ich weiß, als natürlich die Russland-Ukraine-Krise gestartet hat oder Krieg, am Anfang war das dann so, dass wir Informationen bekommen haben, dass ganz viele Gelder eingestellt wurden, weil die natürlich dann im anderen Bereich eingesetzt wurden. Und jetzt, wo die Wirtschaft momentan nicht ganz ideal ist, ne, sieht man, wie weiter Kürzungen vorgenommen werden. Und dadurch, dass wir in den Lieferketten sind, sieht man dann immer sofort die Auswirkungen, weil die sind schon oft immens, weil das sind echt wichtige, große Impact-Projekte, die hier generiert werden. Und die Emissionen von unseren Produkten, die wir konsumieren in Deutschland oder in Europa, die Emissionen sind einfach vor Ort in den Lieferketten. Die Scope-3-Emissionen sind die höchsten Emissionen, bis zu 70% im Prinzip, was in den Lieferketten passiert. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch unseren Teil tun, zu sagen, wie kann man hier helfen, das zu reduzieren, zu optimieren, anders zu denken, modernisieren, ja, einfach genau diese neuen Prozesse irgendwie aufzustellen, und dann fehlen natürlich da Gelder für, ja.
Ja, das stimmt. Eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort, Marina, aber ich würde noch mal gerne von dir wissen, wo du denn Closed Loop Fashion so in 5 Jahren siehst und was du noch planst in den nächsten 5 Jahren, welche Projekte du noch gerne so umsetzen möchtest oder was dein Ziel noch ist mit Closed Loop Fashion.
Ja, also im Prinzip gar nicht so eine einfache Frage. Ich möchte natürlich, dass wir bestehen bleiben und weiter wachsen, was sich jeder wünscht für sein Unternehmen. Und dass wir weiterhin diese sehr großflächigen Impact-Projekte generieren können mit vielen Stakeholdern, dass wir mit vielen Parteien arbeiten können, dass wir vielleicht auch in weitere Länder expandieren können, als wir jetzt schon arbeiten. Noch größerstielige Projekte aufbauen können, als wir es jetzt tun. Im Prinzip, die Idee für mich für Closed Loop Fashion war nie, dass es höher, schneller, weiter ist. Also kein Unternehmen, wo ich sage, das muss ich verdoppeln oder verdreifachen jedes Jahr, sondern für mich ist mehr, dass es eine Art Boutique-Consulting ist, vielleicht ist das ein gutes Wort, wo wir wirklich die höchste Qualität liefern und wo wir genügend Zeit haben, uns auf jedes Projekt zu fokussieren, intensiv, und nicht quasi wischiwaschi hier und da was machen. Das heißt, es wird auch in Zukunft so bleiben, dass wir nur eine bestimmte Zahl von Projekten umsetzen können pro Jahr. Und die müssen wichtig sein, die müssen mit unseren Werten vereinbar sein, die müssen zielführend sein, die müssen lösungsorientiert sein, realistisch. Wir kriegen super viele Anfragen von europäischen Institutionen, die vor allem im europäischen Kontext arbeiten und wenig Verbindung quasi zu Lieferketten haben und dann sagen, hier, ihr müsst den informellen Sektor formell machen und dann muss man das hier machen und das machen und das ist ganz oft, ne, diese Anfragen oder die Gedanken, wie was aussehen sollen, ist nicht, wie das zielführend wäre, realistisch on the ground in dem Realszenario, wo sich die Lieferketten befinden. Und oft wäre es zum Beispiel, das ist halt ein sehr großes Thema im Waste Management, um jetzt ein konkretes Beispiel zu geben. Im Waste Management ist fast immer ein informeller Sektor. Wenn wir aber anfangen, den zu formalisieren, viel höhere Kostenpunkte haben und jetzt das chemische Recycling schon so viel höherpreisig ist, kommen wir nie irgendwo hin. Das heißt, im Prinzip muss das chemische Recycling erst skaliert aufgebaut werden, funktionieren, dass seine Kostenstrukturen anders aufgestellt werden können, sodass wir dann zurückgehen in der Lieferkette und die auch quasi besser qualifizieren und aufbauen können. Ähnlich so, wie wir das vor 25 Jahren gemacht haben mit Organic Fasern. Ne, da hat ja auch niemand angefangen, erstmal Fairtrade-Prämien zu bezahlen, sondern man muss natürlich erst eine Wertigkeit für ein Material oder für etwas schaffen. Und einfach diese Ansätze, wie man etwas denkt, wie man etwas angeht, das ist für mich sehr wichtig, dass wir hier Partner finden, die ähnlich denken oder das unterstützen und offen sind, auch ne, das Feedback zu hören, was aus den Lieferketten kommt und das wirklich dann umzusetzen in Projekte, die Sinn machen und realistisch sind und nicht vielleicht Show-Projekte.
Ja, nee, ja. Das hört sich bei dir auch absolut nicht so danach an. Also das hört sich echt, ich finde es super toll, was ihr macht. Das ist super inspirierend und das zeigt auch wirklich, dass ihr da wirklich was schafft und euch richtig tief Gedanken macht, wie man was umsetzen kann und nicht nur einfach, okay, nächstes Projekt machen wir jetzt auch noch, dass das wirklich alles mit Sinn und Verstand auch wirklich bei euch funktioniert. Und ich hoffe, dass, wenn das jetzt jemand hier noch hört, den Podcast, vielleicht dann auch auf euch zukommt. Vielleicht habt ihr dann ja noch Kapazitäten über, noch den einen oder anderen dann bei euch mit reinzubringen. Aber
ja, gerne.
Ich wünsche auf jeden Fall euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Ja.
Wir sind so langsam am Ende, Marina. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, oh, das möchte ich jetzt noch mitteilen, das habe ich jetzt noch nicht gefragt, das musst du noch loswerden?
Ja, ich glaube, viele Punkte haben wir abgedeckt. Vielleicht wichtig, weil unsere Arbeit vor allem im Post-Industrial Waste ist und vor allem in Europa ist ja momentan...
Oh. Marina, magst du das vielleicht doch noch einmal kurz erklären?
Oh ja.
ZuhörerInnen, Post-Industrial Waste. Ich glaube, das
absolut,
ist nicht so geläufig.
Genau. Ich glaube, ne, vor allem in Europa haben wir ja mehr die ganze Diskussion zum Post-Consumer Waste, also zu Altkleidern oder Alttextilien. Weil natürlich da mehr der Konsument platziert ist als Produktion, während halt in den produzierenden Ländern natürlich sehr, sehr viel die Produktionsabfälle sind, also die Post-Industrial Waste-Abfälle sozusagen. Und warum fokussieren wir uns darauf ist, ich denke, also vor allem in Deutschland, aber auch in vielen Ländern in Europa, haben wir historisch gewachsen eine extrem gute Sammel-, Sortier- und Infrastruktur für Post-Consumer Waste. Was wir bis dato in ganz vielen Ländern überhaupt nicht haben, ist jegliche Infrastruktur für textile Produktionsabfälle. In ganz vielen Ländern, in denen wir arbeiten, gehen Großteile dieser Abfälle, werden illegal verbrannt, öffentlich verbrannt, in Brickmills, irgendwo als Brennmaterialien verwendet. Ohne Sicherheit, ohne Filter. Und wie wir alle wissen, die haben viele Materialkompositionen, Chemikalien. Das ist hochgradig giftig für die Leute, für die Umwelt. Viel geht in Landfilling. In vielen Ländern ist nicht immer unbedingt Managed Landfilling oder Managed Landfilling kommt mit dem Kostenpunkt. Das heißt, es wird irgendwo illegal verbuddelt sozusagen. Und eine Struktur zu bringen und eine Awareness dafür, dass dieser Abfall einen Wert haben kann, wenn man ihn gut monitort, wenn man weiß, hey, ich habe jeden Monat 50 Tonnen Polyester- oder Baumwollabfälle in meiner Fabrik, das hat einen Wert und ich habe dazu die Zahlen vorliegen, und dann kann man das quasi zu einem Recycler führen oder Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Vielleicht nicht immer im lokalen Kontext, vielleicht im globalen Kontext, aber in der ersten Stufe macht es Sinn. Und sobald das mehr machen, werden ja dann auch immer wird die Politik aufmerksam, die Textile Associations, die kann man ja auch immer mit einbeziehen, ne? Dass man sagt, hey, das muss in Policy Work gehen, wir müssen Investment vielleicht ins Land bekommen, um selber etwas aufzubauen. Wir haben Länder, in denen wir arbeiten, wie zum Beispiel Kambodscha und Marokko, wo du im Prinzip nur Tier 1 hast, also nur die Nähereien. Und du hast dann sehr viele Abfälle, weil in der Näherei hast du die höchsten Mengen Abfällen. Du hast aber keine Lieferkette, um das zu verarbeiten, weil du hast keine Webereien, du hast keine Spinnereien, du hast keine Faserproduzenten. Das heißt, in den Ländern, was wir meistens empfehlen, ist im ersten Schritt, du bist ein Feedstock-Supplier in zum Beispiel deiner Nachbarländer. Das heißt, das Land muss die Abfälle managen, aber dann muss Policy Work auch in passen, dass Customs, Import-Export-Regulierung auch diese Ströme von Abfallströme in Nachbar oder andere Länder ermöglicht. Und so muss halt jeder seinen Teil tun und irgendwo fängst du an. Du musst klein anfangen. Und wenn jetzt ein wichtiger Keyplayer, eine wichtige Fabrik in einem Land so startet und das dann vielleicht adressiert an die nächste Partei und so weiter, so starten wir quasi von klein in groß und dann in wirklich so Strukturen, wo man dann umdenken kann, wie platzierst du dich, deine Industrie landesweit in diesem ganzen globalen Konstrukt einer Kreislaufwirtschaft und was macht Sinn, was ist realistisch und so weiter. Und das ist, warum wir uns quasi sehr fokussiert haben auf Post-Industrial Waste, einfach weil da die größte Not war, die größte Möglichkeit, Impact zu generieren und dann natürlich auch weiter von der praktischen Arbeit in Policy-Arbeit zu gehen, was wir sehr viel machen, mit den lokalen Regierungen arbeiten und wirklich Guidance oder Advice zu geben, was würde Sinn machen und so quasi Awareness zu bringen, ja.
Ich wollte gerade sagen, also du müsstest eigentlich dich politisch auch ein bisschen engagieren, Marina, ne? Mit deiner Überzeugung und mit deinen Ideen und Kenntnissen wärst du, glaube ich, schon sehr, 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 sehr gute Ergänzung, ja. Sehr gute Hilfe auf jeden Fall. Also, weil ich glaube, in den Bereichen, die sind halt auch nicht on the ground sozusagen, kriegen das ja gar nicht mit, was da passiert. Also sie bräuchten ja jemanden wirklich so wie dich, der das immer wieder aufnimmt und besser auch versteht und weiß auch, wie man es halt ändern und anpassen kann.
Ja. Ja, es sind super wichtige Themen. Wir haben ein Land zum Beispiel, in dem wir arbeiten, wo die Regierung umgesetzt hat, dass Importe aus China nicht versteuert werden. Das heißt, Ready-made Garments kommen in das Land für den lokalen Markt ohne Versteuerung, während du die ganze Infrastruktur von Faser bis zum fertigen Produkt im Land hast, eine vertikale Lieferkette. Aber hier wird getaxt, versteuert auf jeden Produktionsschritt. Das heißt, du machst die Faser mit Steuer, dann machst du das Garn mit Steuer, dann machst du das Material mit Steuer und dann das Endprodukt. Das heißt, das Endprodukt kann in gar keinem Wettbewerb stehen mit dem nicht versteuerten Importprodukt. Und so ruinierst du deine Industrie. Und das kann einfach nur passieren, wenn Leute Entscheidungen treffen, die nicht genügend Gespräche geführt haben mit der lokalen Industrie, mit den Leuten, die wirklich wissen, macht das Sinn oder nicht. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt bezogen auf Recycling oder Waste, aber so sieht man, dass halt oft eine Disconnect ist zwischen der Industrie und ja den Legislaturgebern, ja.
Ja, verrückte Welt, also wirklich. Das, ja. Marina, du hast jetzt auch noch eine Frage, glaube ich, für mich vorbereitet, ja. Jetzt noch zum Schluss.
Und, ja? Und ein bisschen haben wir in die Richtung schon gesprochen.
Ach so, okay.
Ja, deshalb finde ich es ganz gut, dass wir jetzt dazu kommen. Du hast ja natürlich jetzt auch mit dem Podcast, sprichst du mit sehr vielen Leuten und dann über deine Arbeit jetzt als Geschäftsführerin für MaxTex. Was wir im Moment sehen, ist jetzt speziell bezogen auf Deutschland oder Europa, dass ein bisschen die Wirtschaft etwas schwächelt sozusagen. Und man sieht das ja dann immer direkt reflektiert im Kaufverhalten des Endkunden. Und meist ist ja das Erste, was dann wegfällt, die Nachhaltigkeit. Also dass jemand quasi mehr auf das Preisthema guckt als auf das Nachhaltigkeitsthema. Was wir momentan sehen, ist, dass ja sehr viele Brands Großteile ihrer Nachhaltigkeitsabteilung entlassen, einfach weil da immer zuerst Budget gespart wird in dem Bereich. Und wir sehen das auch reflektiert momentan in die Lieferketten, wo viele unserer Fabriken sagen, keiner fragt mehr nach nachhaltigen Materialien. Die wollen alle nur die günstigste Variation momentan. Und ich würde gerne von dir ein bisschen hören in deinen Gesprächen oder in der Erfahrung, die du momentan machst. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, dass wir nicht immer diese starken Schwankungen im Nachhaltigkeitsbereich haben? Weil manchmal haben wir so viel Erfolg und dann kommen wir irgendwo hin und dann solche Wirtschaftseinbrüche oder dann der Endkunde, der sofort wieder mehr auf Brand und Endkunde mehr auf die Preispunkte schaut als auf die Nachhaltigkeitsaspekte. Wie kann man eine Balance vielleicht in das Thema bringen oder eine Stetigkeit? Schwierige Frage.
Ist es wirklich, Marina? Also, ich hatte ja auch, also während Corona hatte ich ja auch das Gefühl, dass viele es verstanden haben, dass nachhaltige Mode oder faire Mode ein wesentlicher Bestandteil sein muss und dass es da eigentlich kein Zurück mehr gibt. Aber ich finde, durch die anderen Krisen, wie der Ukraine-Krieg dann halt auch, oder allgemein die wirtschaftliche Situation momentan, ist dieses Thema so in Vergessenheit geraten. Die Leute möchten zwar auch modisch sicher kleiden und nach dem Trend gehen, aber schauen dann natürlich erstmal nach der billigeren Variante. Ich habe es auch in letzter Zeit so oft wieder gelesen, Thema Nachhaltigkeit, brauchen wir das denn noch? Und wo ist das denn und was machen wir denn hier und so? Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es nicht das Thema ist, brauchen wir es noch, sondern wie wir es halt umsetzen. Also, dass wir es brauchen, ist definitiv klar. Nur muss man halt schauen, wie man es umsetzt. Und es ist so ein bisschen so ein Reset-Button, habe ich das Gefühl. Man fängt wieder gerade so ein bisschen bei Null an, dass man alle wieder darüber aufklärt, wie wichtig das Thema doch ist, also sowohl für Umwelt und Mensch, dass man da wieder mehr drüber nachdenken muss. Dürfen wir einfach nicht müde werden und nicht aufhören, immer wieder darüber zu reden. Deswegen mache ich den Podcast auch noch weiter, um diese Themen immer wieder zu präsentieren.
Ja.
Weil sie wieder in Vergessenheit geraten bei vielen, glaube ich. Also vor allem bei denen, die sich sonst nicht unbedingt mit dem Thema so beschäftigen, finde ich. Für manche ist es, glaube ich, auch vielleicht ganz normal einfach, dass sie gar nicht mehr sagen, ach, ich fokussiere mich jetzt gar nicht so auf Nachhaltigkeit, ich kaufe einfach die Marken, weil sie mir auch gefallen und ich weiß, dass die was Besonderes machen oder besonders arbeiten, aber bei vielen ist doch dann der Preisfaktor so eine unglaublich große Rolle und ich glaube, solange wir keine stabile Wirtschaft wirklich haben, werden wir da leider auch keinen einheitlichen Verlauf haben. Das ist leider das Problem. Ich habe da auch tatsächlich nicht die Lösung und mir macht es auch so ein bisschen Angst, wenn man dann halt auch immer noch so sieht, wie viele Brands wieder insolvent gehen oder ihre Läden schließen. Momentan ist das ja wieder so extrem. Da muss auch von der politischen Seite, muss da ein bisschen mehr was gegeben werden. Halt vielleicht auch, das ist ja auch schon öfter mal so ein Thema gewesen, dass man halt die Marken vielleicht ein bisschen mehr fördert mit einer geringeren Mehrwertsteuer, die halt fair und sozial oder umweltgerecht halt produzieren und nicht sozusagen die bestraft dann noch dafür, weil sie irgendwelche Zertifizierungen machen und besondere Produkte auf den Markt bringen, dass sie dann halt teurer sind. Die müssten halt ja eigentlich ein Gimmick bekommen, dass sie halt ein bisschen günstiger anbieten könnten im Gegensatz zu anderen Marken, die das Thema halt gar nicht interessiert. Ja. Also da müsste auf politischer Ebene auf jeden Fall auch ein bisschen was passieren. Nicht nur im Hinblick auf den ganzen Regularien, was natürlich auch momentan so ein bisschen Verwirrung wieder stiftet, weil man das eine dann doch wieder nicht umsetzt oder anders umsetzt und dann weiß wieder keiner, wer was machen soll. Da hatte man ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man das jetzt so in so eine einheitliche Prozedur halt bringen kann. Aber das verwirrt ja jetzt momentan auch wieder leider sehr viel. Aber dass man darüber nachdenkt, wie man den wirklich kleineren, nachhaltigen Marken auch ein bisschen unter die Arme greifen kann, dass die halt nicht überleben können.
Ja.
Ja, aber da ist so Wunschgedanken, die ich glaube ich auch nicht, oder die nicht so schnell umsetzbar sind wahrscheinlich. Ja, es ist leider nach wie vor eine schwierige Situation, tatsächlich. Aber eine schöne Frage, Marina, trotzdem. Also, ja. Und es lohnt sich immer, darüber zu reden. Wie gesagt, wenn man dann wieder ein, zwei Leute davon überzeugen kann, ah, ich beschäftige mich damit mal wieder mehr, dann ist das ja auch ganz schön.
Absolut, ja, ja. Die Aufmerksamkeit immer zurückzubringen zu dem Thema und warum es wichtig
genau.
ist.
Richtig. Genau. Wenn es die kleinen Schritte sind, ist das ja auch völlig okay.
Ja. Ja, sehr schön. Danke dir, super. Sabine.
Ja, ich habe auch zu danken, Marina. Vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Also vielleicht konnten wir ja auch den einen oder anderen Zuhörer, die einen oder andere Zuhörerin dafür begeistern, sich mal mit euch irgendwie in Verbindung zu setzen. Das würde mich freuen. Und genau, ich wünsche dir sonst jetzt erstmal einen schönen Tag und ich denke, wir hören voneinander.
Wunderbar, gerne.
Und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Closed Loop Fashion.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bis dann erstmal. Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Closed Loop Fashion unterstützt dabei, innovative, zirkuläre und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht nur ökologische Verantwortung tragen, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind und langfristige systemische Veränderungen anstoßen. Doch um diese dringend notwendige Transformation zu erreichen, braucht es vor allem einen neuen Denkansatz und die Bereitschaft, tiefgreifende Veränderungen auf allen Ebenen der Branche umzusetzen. Dein Feedback ist mir sehr wichtig. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.